Genau, vielen Dank euch allen fürs Mitmachen. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Bin ich noch an? Ja, doch. Danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt jetzt bestens gelernt, was für Emojis am Telefon drin sind. Bei euch sind es zum Glück noch ein Tacken bunter, dann wäre es vielleicht auch einfacher gewesen, aber wir wollen euch auch eine kleine Challenge mitgeben. Ne? Ich werde in der Predigt nochmal auf Emojis zurückkommen. Ich habe mit denen nämlich heute noch was vor. Aber keine Sorge, das wird dann wesentlich leichter, da ist dann kein Quiz mehr mit dabei. Ich habe eine kleine Geschichte am Anfang dabei. Ich habe mich neulich mit einem Kumpel unterhalten, aber die Aussage stimmt eigentlich so nicht. Ich habe mich nicht mit dem Kumpel unterhalten, sondern er hat mir einen Monolog gehalten. Also das war ein Fall von wir begegnen uns. Und dann erzählt er mir erstmal alles von sich und am Ende sagt er, Mensch, gut, vielen Dank für das Gespräch. Aber hat mich auch für ihn gefreut, dass das Gespräch gut war. War es jetzt wirklich ein Gespräch? Weiß ich nicht. Vielleicht war es doch eher, ja, einfach nur der Monolog. Aber da habe ich mir gedacht, okay, wie ist das eigentlich? In dem Gespräch ist mir so ein bisschen bewusst geworden, ist nicht mein Gebetsleben auch manchmal einfach nur ein Monolog und kein Dialog? Und darüber wollen wir heute schauen, wie es mit unserem Gebetsleben ausschaut und wie das Ganze vielleicht irgendwie anders werden kann. Ich habe dir zum Einstieg mal eine Grafik mitgebracht, die wurde bei einer Umfrage erstellt, kam so ein schönes Kuchendiagramm dann bei raus. Da haben sie Leute gefragt, was machst du eigentlich so im Gebet? Ja, wie viel Prozent macht man was im Gebet? Und da kam doch heraus, okay, ein wirklich großer Teil vom Gebet besteht erstmal aus Bitten. Ja? Vielleicht noch ein bisschen Klage, auch noch ein kleiner Teil Danken und ganz oben winziges Stückchen Zuhören. Aber ich habe mir die Frage gestellt, woraus besteht eigentlich mein Gebetsleben so prozentual, wenn ich das Ganze so aufschlüsseln würde. Vielleicht auch eine Frage für dich, wenn du dein Gebetsleben so als einen Kreis aufstellen würdest, wie würde der am Ende aussehen? Welche Prozentteile wären wie stark vertreten? Was wäre klein, was wäre groß? Irgendwie lernen wir doch als Kinder von klein auf, okay, im Gebet, da kann man auf jeden Fall schon mal viel bitten. Ja, ich merke irgendwo, ich brauche was. Ich habe eine Sorge, ich habe irgendein Problem, okay, bitte, bitte, bitte. Kann ich bei allen drei Punkten versuchen zu erreichen, mit ein bisschen beten und bitten, was bei rauskommt. Und so sieht unser Gebetsleben danach aus, dass ich vielleicht so einen Kuchen wie den da oben vorne habe. Und ich will euch einladen, ein paar Gedanken zu machen, wie das im Gebet vielleicht auch anders aussehen könnte. Und habe euch dafür am Anfang zum Einstieg mal einen kleinen Vers mitgebracht. Den finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, wenn du suchst in der Bibel, findest du in der zweiten Hälfte im Neuen Testament, da das dritte Buch, da kannst du es finden. Und da habe ich einen Vers mitgebracht, nämlich folgenden. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Und das fand ich spannend, weil die meisten Jünger von Jesus müssten doch eigentlich wissen, wie beten geht. Wir waren alle im Volk Israel, waren alle Juden gewesen, waren in der Synagoge vielleicht auch gewesen und sollten zumindest eine grobe Ahnung haben, wie man eigentlich beten könnte. Zumindest ein paar Ideen sollten da sein, wie das Ganze geht. Aber trotzdem gehen sie erstmal her und fragen Jesus, hey, lehr uns doch bitte beten. Dann merken sie irgendwo, hey krass, bei diesem Jesus, da ist was anders. Ja, wenn der betet, da ist eine richtige Beziehung zu Gott da. Das ist irgendwie so intensiv. Das würde ich auch gern können. Und deswegen fragen sie ihn, ob er ihnen das nicht beibringen kann. Sie sehen bei Jesus, da ist Beten keine Einbahnstraße, keine Einbahnstation. Da ist es kein Monolog, sondern da ist es wirklich ein richtiger Dialog. Und sie wollen was von lernen. Deswegen habe ich auch heute für uns die Frage mitgebracht, wie geht denn eigentlich Gebet? Und für diese Frage habe ich euch wie angekündigt schon die Emojis wieder mitgebracht, nämlich diese drei wunderbar lustigen Affen hier. Vielleicht kennst du die? Noch sind sie nicht da, glaube ich. Nee. Also diese drei Affen, die es bei den Emojis gibt. Gleich kommen sie. Da sind sie. Die waren halt ein bisschen schüchtern, die Affen. Die sind eher im jugendlichen Bereich angesetzt. Also ich glaube, wenn man über 50 ist, nimmt man die eher seltener. Aber so im Alter zwischen 12 und 18 kommen die durchaus öfters mal vor. Ein ganz spannendes Ding. Von diesen drei Affen wollen wir heute nämlich lernen, wie man betet. So, ist irgendwie komisch. Die Jünger fragen Jesus, wie man betet. Und jetzt kommt der Hannes daher und sagt, wir lernen von Affen, wie man betet. Ah, da passt irgendwas nicht ganz zusammen. Du, ist ganz einfach. Von den Affen sollen wir heute lernen, wie es nicht geht. Die Affen sind ein Negativbeispiel, die zeigen uns das Negativbeispiel, wie man beten vielleicht lieber nicht machen sollte. Und wir fangen mal mit dem allerersten Affen an, der da drüben ist. Was macht der falsch? Na, der hält sich die Ohren zu. Der will einfach gar nichts hören. Und ich glaube, ein großes Problem, was wir im Gebet manchmal erleben, ist die Tatsache, dass wir den Eindruck haben, Gott ist nicht da, obwohl wir selbst gar nicht richtig da sind. Obwohl wir selbst vielleicht eher unsere Ohren zuhalten und sagen, ich bin gar nicht da. Und dann mache ich den klassischen Monolog, den auch mein lieber Kumpel bei mir gebracht hat, von ich rede im Gebet einmal alles raus und am Ende ist für mich alles gesagt. Ja, und dann war es das. Aber war es das wirklich, worauf es hinausgehen sollte? Es gibt in der Bibel eine Geschichte von einem Mann, die ist ganz spannend. Der hatte nämlich ein ähnliches Problem. Der hatte auch dieses Gefühl, dass Gott nicht richtig da ist. Dass er einfach von Gott verlassen ist. Dieser Mann heißt Hiob und der diskutiert in seinem Buch ungefähr 30 Kapitel lang mit seinen Freunden darüber, warum er sich von Gott so verlassen fühlt. Also wenn du mal eine richtig lange Diskussion lesen möchtest, kannst du mal die Mitte von Hiob lesen. Da geht wirklich einiges ab und seine Freunde erinnern immer wieder daran, dass sie ihm sagen, hey, guck mal, ich bringe dir was mit, was ich eigentlich über Gott weiß und weshalb dein Bild gerade nicht richtig sein kann. Die beiden diskutieren immer wieder hin und her, Hiob mit dem ersten Freund, Hiob mit dem zweiten Freund, Hiob mit dem dritten Freund und so weiter und so fort. Diskutieren sie darüber, warum Hiob sich gerade von Gott so verlassen fühlt. Und einen der Verse aus der Diskussion habe ich dir mitgebracht, das ist Hiob 33, Vers 14. Da sagt einer seiner Freunde, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Danach erzählt der Freund von Hiob noch weiter, wie Gott heute immer noch spricht, aber den Kernpunkt hat er schon mal erkannt. Das Problem ist die Sache, der Mensch hört einfach nicht richtig drauf und wundert sich dann am besten noch darüber, warum sein Gebet nur eine Einbahnstraße ist. Ich denke, das war eine der ersten Sachen, die die Jünger von Jesus an seinem Gebet so fasziniert hat, dass bei Jesus Gott auch gesprochen hat. Dass man bei Jesus wirklich dieses Gefühl hatte, von da entsteht ein Dialog, da entsteht ein Hin und Her. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser Gebet auch mehr zum Dialog werden kann, wenn wir einfach nur lernen, mehr hinzuhören. Deswegen lade ich dich ein, beim nächsten Mal, wenn du beten gehst, nimm mal genau dafür die Zeit. In der Grafik am Anfang stand drauf, dass ungefähr 3% aus Hinhören besteht. Vielleicht wäre es mal Zeit, diesen Prozentteil ein bisschen mehr zu vergrößern und mehr aus Hinhören zu versuchen. Wir werden später im Gottesdienst auch nochmal eine Zeit haben von einem längeren Lobpreisblock. Ihr habt vielleicht gemerkt, jetzt war am Anfang nur ein einziges Lied gewesen. Ich lade dich auch da ein, in diesem Lobpreisblock vielleicht mal die Chance zu nutzen und zu sagen, hey, ich möchte hinhören. Gibt es was, was Gott mir durch diese Lieder, durch diese gesungenen Gebete vielleicht sagen möchte? Deswegen für unseren ersten Affen die Lösung, hinhören. Nimm dir die Zeit zum Hören. Frag dich mal, wo in deinem Alltag hast du vielleicht Zeit und Möglichkeit, damit Gott zu dir sprechen kann? Wo darf Gott zu dir sprechen in deinem Leben? Wo ist da der Raum für? Weil ich glaube, das Hören, erstmal hinhören, ist ein wichtiger Baustein dafür, was man später dann bitten oder noch sagen möchte im Gebet. Wir gehen mal zu unserem zweiten Affen, der Hübsche in der Mitte, der sich so schön den Mund zuhält, weil eine Sache, die Jünger auch sicherlich schwer beeindruckt hat, war die Tatsache, dass Jesus gut, viel und lang beten konnte. Also Jesus hat teilweise wirklich stundenlang gebetet. Ob das jetzt das Ziel direkt sein soll, bleibt mal noch offen. Aber deswegen haben sie ihn auch gefragt, bring uns doch bitte bei, wie können wir so beten wie du? Wir schauen hin und sehen, du gehst da auf diesen Berg hoch und bist da wirklich stundenlang im Gebet. Wie geht das Ganze? Haben ihn gefragt, hey, bring uns das doch bitte bei. Und Jesus bringt ihn daraufhin das Vaterunser bei. Aber kurz bevor er das Vaterunser beibringt, sagt er noch eine andere Sache aus Matthäus 6, noch was ganz Entscheidendes. Leier nicht gedankenlos Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Jesus sagt seinen Jüngern, leier das Gebet nicht runter, bringt ihnen dann das Vaterunser bei. Und was haben wir jetzt am Ende? Das Vaterunser. So ungefähr das meist runtergeleiertste Gebet von allen, weil das ist ja das, was man einfach am Ende vom Gottesdienst noch kurz gemeinsam sagen kann. Es ist schon wirklich spannend, wie wir es als Menschen immer wieder schaffen, genau das Gegenteil von dem zu machen, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Egal ob im Paradies oder beim goldenen Kalb oder hier beim Vaterunser. Jesus sagt, nicht leiern, es kommt nicht auf irgendwelche besonderen Formulierungen an. Der Himmel freut sich nicht über irgendeinen besonderen Satzbau, sondern der Himmel freut sich darüber, wenn du wirklich von Herzen kommst. Es geht nicht darum, die besondere Formel, den besonderen richtigen Satz zu finden, sondern komm mit dem richtigen Herzen ins Gebet. Und gleichzeitig sagt Jesus noch was ganz anderes Spannendes hier. Er sagt nämlich, euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn bittet. Das ist doch eigentlich super, oder? Ich stelle mir das ganz gern so vor, ich sitze zu Hause auf dem Sofa und denke mir, Mensch, jetzt eine Pizza, das wäre klasse. Ja? Einfach eine Pizza reinsnacken und dann müsste es sofort klingeln, weil der Pizzabote schon da ist und die Pizza schon bestellt wurde, obwohl ich gar nicht dran gedacht habe. Das wäre doch wunderbar. So stelle ich mir vor, jemand weiß bereits, was ich brauche, bevor ich ihn bitte. Das wäre ein bisschen einfach. Vielleicht löst der Vers in dir aber auch eine ganz andere Frage aus. Vielleicht bringt der Vers dich zu der Frage, okay, wenn Gott schon weiß, was ich brauche, bevor ich ihn bitte, ja, warum soll ich dann überhaupt bitten? Wenn er das eh schon weiß, kann ich es doch auch bleiben lassen. Kann ich mir die Zeit auch irgendwo sparen. Obacht, das ist falsch, das ist nicht das, was Jesus sagt. Wir müssen da verstehen, es gibt ungefähr 3 verschiedene Arten und Weisen, wie man sprechen kann. Jedes Jahr erfindet ein Sprachforscher eine neue Art und Weise mit dazu. Ich habe heute mal nur 3 Stück dabei, wie man sprechen kann. 3 Sprachen, die es da gibt. Und ich habe dir dafür auch 3 kleine Kreise mitgebracht. Das erste ist die Sprache der Vertrautheit, die Sprache der Beziehung. Ich kann mit jemandem sprechen, weil ich eine gute Beziehung zu ihm habe und kann in diesem Gespräch meine Beziehung bauen und meine Beziehung leben. Das zweite ist die Sprache der Information. Das sage ich einfach, was ich möchte. Ja? Du kommst zu mir her, sag, was du willst und dann gehst du wieder. Dann ist die Information einmal sauber ermittelt worden. Das gibt es auch als Option. Und das dritte, die Sprache der Motivation. Da lernen wir, wie können wir Dinge irgendwie sagen, damit es sich auch durchsetzt. Ja? Meistens setzt sich da Dominanz durch. Wenn du mal irgendwelche E-Mails oder ein Gespräch mit einem hohen Tier in der Firma, mit irgendeinem CEO geführt hast, merkst du vielleicht, okay, der kann in seinen Formulierungen schon auch sehr gut rausdrücken, was er am Ende haben möchte. Das ist die Sprache der Motivation. Diese 3 Sprachen habe ich mitgebracht heute. Sprache der Beziehung, Sprache der Information und Sprache der Motivation. Und ich sage es dir gleich, Sprache 2 und 3 kannst du dir im Gebet sparen. Die bringt dir überhaupt nichts. Da geht es weder um Information noch um Motivation. Die beiden bringen dir nichts. Im Gebet geht es um die Beziehung. Im Gebet geht es darum, dass du die Sprache der Beziehung mit Gott lebst. Gott gibt dir keine Zauberformel, die du irgendwie sagen kannst, damit es besonders gut geht. Und du musst dich bei Gott auch nicht irgendwo verstellen. Du musst bei Gott auch nicht irgendwo in eine andere Sprache rüberwechseln, um zu schauen, hier kann ich ihn damit vielleicht überzeugen. Sondern was Gott sich wirklich möchte von dir, ist eine ehrliche Beziehung, in der er dir begegnen kann. Und das heißt aber auch, selbst dann, wenn es im Leben mal gerade nicht so einfach läuft, selbst dann darf ich das genauso Gott sagen. In der Bibel wirst du ganz viele sogenannte Klagepsalme finden. Das waren Leute, die haben wirklich mal beschlossen, sie schreiben ihr Leid und ihren Frust mit Gott jetzt richtig runter. Und die hauen da wirklich einige Tatsachen raus, wo man sich denkt, oh hey, krass, wusste ich gar nicht, dass man auch so beten darf. Vielleicht dachtest du bisher immer beten, das macht man vorne, ganz brav, die Beine parallel, die Händchen falten und an Jesus denken. Es gibt auch Leute in der Bibel, wenn die ihre Klagepsalme beten, die hauen da Gott wirklich einiges um die Ohren, weil sie diese ehrliche Beziehung zu Gott haben, weil sie sagen, hey, ich bin vor Gott wirklich ehrlich. Im Gebet musst du dich nicht verstellen. Gott weiß eh Bescheid. Ja? Was bringt's dir, wenn du dich verstellst, wenn Gott eh schon weiß und im Inneren los ist, dann sprich auch ruhig offen mit ihm drüber. Deswegen ist meine Lösung für Affe Nummer 2, einfach ehrlich werden. Werd ehrlich in deinem Gebet, verstell dich nicht, musst Gott nichts vorheucheln, sondern werd ehrlich mit dem, was du ihm heute bringen möchtest. Wir gehen weiter zu unserem letzten Affen, der Affe Nummer 3, der mit den zugehaltenen Augen. Ich glaube, die meisten Menschen machen die Augen irgendwie zu, deswegen passt das irgendwie, aber der macht es noch mehr, der hält sie sich sogar noch zu, also der lässt sich wirklich gar nicht mehr stören. Und ich behaupte mal, wenn wir immer sehen könnten, was Gott bewirkt, dann würden wir vielleicht viel öfters beten. Wenn wir immer direkt sofort mitkriegen würden, wie Gott irgendwas wirkt, würden wir vielleicht viel öfters beten. Das Problem ist nur, wir vergessen viel zu schnell, was wir gebetet haben. Also kannst du mir noch alles sagen, was du in den letzten 10 Tagen gebetet hast? Wahrscheinlich eher weniger. Wäre irgendwo schwierig, nochmal zusammenzufassen. Wir vergessen einfach schnell wieder, was wir gebetet haben. Und da habe ich dir heute noch eine letzte super interessante Bibelstelle mitgebracht. Die findest du in 1. Chronik 4. Es gibt in der Bibel 2 Bücher, die heißen Chronik. Und allein der Name Chronik klingt schon ein bisschen langweilig vielleicht. Und die sind auch wirklich interessant, diese Bücher, weil das sind eigentlich Stammbäume und Aufzählungen. Also wirklich nichts, das, was man als gute Lektüre bezeichnen würde. Aber ab und an ist so ein kleiner Knaller mit zwischendrin. So ein kleines besonderes Ding mit drin. Und das, was ich hier mitgebracht habe, ist auch so ein Teil. Das sind 2 Verse. Da kommt plötzlich so ein Mann vorbei, der trägt den Namen Jabes. Der kommt sonst nirgendwo vor, nur in diesen beiden Versen. Und trotzdem kann man von ihm enorm viel übers Gebet lernen. Wir lesen die Verse mal gemeinsam. Ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Er selbst aber hatte zu Gott Israel gebetet. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Das sind diese beiden Verse, wo es um Jabes geht. Plötzlich mal da in der Chronik und danach auch schon wieder weg. Dieser Name Jabes soll wohl irgendwie Traurigkeit, Schmerz, kummervoll irgendwas ausdrücken. Die Mutter hat ihn direkt so genannt, weil die Geburt wohl so schmerzhaft, so schwierig war. Und als ich zum ersten Mal dieses Gebet von ihm gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, also irgendwie ist das ja schon ein bisschen egoistisch, was der da betet. Der fängt da an hochzuzählen, was alles dabei ist, segne mich, erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück von mir fern und sowas. Das ist eigentlich das gute alte Motto, ich, mich, meiner, mir, Jesus segne diese 4. Aber der Jabez, der macht das einfach, betet das so raus und am Ende steht drin, Gott erhörte dieses Gebet. Denke ich mir, krass, wie kann das denn sein? Warum ist das so? Ganz einfach, was Jabez hier betet, entspricht einfach zu 100% Gottes Willen. Und wenn er das betet, was Gottes Willen entspricht, wird es Gott auch erhören. Was Jabez betet, wird deswegen erhört, weil es nach Gottes Willen ist, weil Jabez betet einfach nur darum, dass Gott sich an seine Verheißungen halten soll. Er sagt hier, das sind verschiedene Dinge, die du versprochen hast, die du verheißen hast, halt dich daran. Daran erinnert er ihn und deswegen erfüllt Gott das Ganze. Und ich glaube, diese Verheißungen, die damals für Jabez galten, gelten auch für uns heute noch. Weshalb wir wahrscheinlich auch immer noch ein so ähnliches Gebet beten dürfen und am Ende würde Gott uns erhören. Und ich dachte mir, wir schauen uns mal diese drei Punkte nochmal einzeln an. Zuallererst sagt er, segne mich. Ist das ein bisschen egoistisch, wenn er hingeht und sagt, segne mich? Nee, eigentlich nicht. Weil ein gesegneter Mensch auch immer ein Segen für sein Umfeld ist. Also wer ist nicht gerne mit einem gesegneten Menschen unterwegs, mit jemandem, von dem er weiß, dieser Mensch ist gesegnet. Wir lesen es auch bei den Erzvätern schon, dass Gott sagt hier, ich segne dich, damit du ein Segen für alle anderen Völker wirst. Gott möchte Segen weitergeben und Gott segnet Leute, damit diese Segen weitergeben. Wenn also Jabez um Segen bittet, bittet er ihn, weil er ihn weitergeben möchte und wird daraufhin auch von Gott gesegnet. Und deswegen darf ich genauso jederzeit bei Gott um Segen für andere und um Segen für mich selbst bitten, auch heute noch. Der zweite Satz von Jabez ist, erweitere mein Gebiet. Da denken wir jetzt eher wahrscheinlich an so Grundstücke und sowas. Aber ich glaube, auch da dürfen wir ein bisschen weiterdenken und sagen, hier, Gott möchte heute noch, dass wir als einzelne Christen und als Gemeinden immer noch weiter wachsen. Ich glaube, oft ist unser Glaubensleben deswegen ein bisschen langweilig oder monoton geworden, weil wir nichts mehr von Gott erwarten. Weil wir nicht mehr erwarten, dass wir irgendwohin wachsen könnten. Wir werden irgendwann so 20 rum vielleicht, mit 20 Jahren, hören auf zu wachsen, sowohl körperlich. Hoffentlich wachsen wir geistig noch ein bisschen länger mit. Aber auch da werden wir irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich nicht nur volljährig, sondern auch wirklich erwachsen. Und deswegen bin ich fertig mit Wachsen. Aber vielleicht müssen wir manchmal die Frage stellen, Gott, wo hast du was in meinem Glaubensleben oder hier in der Gemeinde noch vor, wo wir wachsen dürfen? Wo hast du noch was da, wo du Wunder tun möchtest? Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Erwartest du von Gott, dass er auch in deinem Leben noch Wunder tun kann? Rechnest du damit, dass Gott in deinem Umfeld, deiner Familie, deinen Nachbarn, in deinem Beruf einschlägt und Menschen Jesus kennenlernt, wie du betest? Erwarten wir als Gemeinde noch, dass Jesus unser Gebet erhört und hier im Raum Augsburg Menschen zum Glauben kommen? Das sind alles so Erwartungsfragen von dem, wie gehe ich in ein Gebet rein? Gehe ich in das Gebet rein und bete es runter, weil ich mir denke, naja, es wird eh nichts passieren? Oder habe ich im Gebet die Erwartung, dass ich sage, hey, doch, Gott hat versprochen, er wird Großes tun und Gott kann auch heute noch wirken. Rechnen wir heute noch mit Wundern von Gott oder reduzieren wir Gott nur auf unsere eigenen Fähigkeiten runter? Der Jabez, der hat, glaube ich, fest damit gerechnet, dass Gott sich an seine Verheißungen halten wird und hat deswegen dieses Gebet so gebetet und tatsächlich Gott hat es erhört. Deswegen kann er auch am Ende noch weiter beten und kann beten, hier, steh mir bei. Klingt wieder ein bisschen egoistisch, aber Jabez weiß einfach, wenn Gott die beiden Gebete davor erhöht, wenn Gott erhört, dass er mehr Gebiet bekommt und sowas, dann wird er auch dringend Gott an seiner Seite brauchen. Dann werden neue Herausforderungen, neue Aufgaben auf ihn zukommen, neue Grenzen auf ihn zukommen und da wird er Gott an seiner Seite brauchen. Deswegen bittet er direkt hier Gott noch mit um seine Hilfe, dass er auch da mit dabei ist. Und es ist erstaunlich, Gott gehört zu diesen Leuten, die sich einfach daran freuen, wenn man ihn um Hilfe bittet. Das ist eine ganz spannende Fähigkeit, dass er einfach herkommt und sagt, hey, weißt du was, wenn du mich um was bittest, will ich dir gerne auch helfen, will ich gern für dich da sein, will es mit dir zusammen erleben. Gott weiß, was unsere Fähigkeiten und Können und Kräfte und sowas sind und er weiß, sobald die zu Ende sind, wird er einsteigen, wird er weitermachen und wird er mit unterstützen. Aber dafür müssen wir ihn auch dazu bitten. Er spricht davon, Jesus mal, sucht und werdet finden, bittet, euch wird gegeben, klopft an, euch wird aufgetan. Auch da wieder der Punkt von bittet und euch wird gegeben. Und ich finde, Jakobusbrief macht es nochmal viel, viel deutlicher. Jakobusbrief sagt einfach, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist nochmal ziemlich deutlich auf die Brust gestellt. Sollten wir nicht eigentlich viel mehr auch bitten und mit der Erwartung bitten, dass Gott es auch tut. Deswegen die Lösung für unseren dritten Affen, nicht einfach blind durch die Welt gehen, sondern stattdessen erwarte Großes von Gott. Erwarte, dass Gott irgendwas tun möchte. Ich möchte dir Mut machen für die kommende Woche, für die kommende Zeit, dir zu überlegen, erwartest du Großes von Gott? Erwartest du am Buß- und Bettag Großes von Gott? Erwartest du in deinem Alltag, in deiner Arbeit, in deiner Familie Großes von Gott? Erwartest du, dass Gott noch was tun wird, dir noch was Großes zeigen wird, was er mit dir vielleicht vorhat. Wenn du nicht weißt, was Gott vorhaben könntest, was Gott für Verheißung für dich haben könnte, dann frag ihn. Hör beim Beten zu. Schau, was er dir vielleicht sagen möchte. Lies in deiner Bibel, find heraus, was Gottes genialer Plan für dich ist, für dein Leben ist, was er mit dir noch vorhaben könnte. Ich möchte zum Ende die drei Affen nochmal kurz zusammenfassen, welche drei Fehler wir vermeiden sollten. Im Gebet nicht die Ohren verschließen, sondern stattdessen hinhören. Auch mal Gott den Augenblick zum Reden geben. Du würdest selbst in einem Gespräch auch nicht wollen, dass jemand dich nur zuredet, sondern auch mal dir zuhört. Deswegen lass Gott auch den Raum, damit er reden darf. Und der zweite Punkt ist, werd ruhig ehrlich. Wir können die Sache abkürzen, du musst nicht lange außen rum reden. Werd ehrlich mit Gott, sprich über das, was dich als allererstes wirklich bewegt. Musst nicht erst lange im Gespräch dich vorbereiten und sagen, hier, ich habe da jetzt eine schwierige Frage an Gott, deswegen bete ich davor erst ein bisschen Dankbarkeit, sondern komm wirklich direkt rein und sag, hey Gott, so geht's mir gerade, werd da ehrlich vor ihm. Und der dritte Punkt ist, erwarte was von ihm. Mach die Augen nicht zu, sondern sag hier, Gott, ich erwarte, dass du auch was wirken wirst. Ich möchte dafür gerne noch beten, bevor wir weitermachen mit einem Lobpreisblock. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast, wie man beten kann. Und ich danke dir, dass es deine Jünger gab, die gefragt haben, wie wir beten sollen. Und ich will dich bitten, dass du uns heute auch auf dieser Frage wieder hilfst. Dass wir, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir mit dir unterwegs sind, uns die Frage stellen, wie sollen wir eigentlich beten? Und ich danke dir, dass wir viele große Leute vor uns haben dürfen, von denen wir lesen dürfen, wie die beten lernen durften. Und ich will dich aber wirklich bitten, Jesus, für die kommende Woche, dass du uns genau zeigst, wo wir beten sollen und wie wir beten sollen. Dass du im Gebet zu uns sprichst, dass du uns im Gebet die Augen öffnest, dass du uns zeigst, was wir erwarten dürfen. Und hilf du uns auch, wo unser Herz vielleicht nicht bereit ist, ehrlich zu werden. Mach du da unsere Herzen weich, mach du unsere Herzen auf, dass wir ehrlich werden im Gebet mit dir. Amen. Thank you.